Hier ist die Freie Radioinitiative Flensburg im freien Senderkombinat Hamburg. Zu empfangen unter 93.0 Ultrakurzwelle in Hamburg und überall sonst im Livestream unter fsk-hamburg.org/livestream. In dieser Sendung gibt es Musik von der female-fronted Punkband Electric Dads aus Dänemark. Wir hören unter anderem Songs von ihrer ersten EP Electric Dads, die sie bereits 1982 veröffentlichten, sowie Lieder von ihren folgenden EPs Anti-Sex und Mindbomb. Wir starten mit dem Song Kitchen Poet und anschließend erzähle ich euch, was heute in der Sendung Thema sein wird. In der heutigen Sendung gibt es zu hören einen Mitschnitt von einem Vortrag zum Thema Maskulisten von Andreas Kemper, der Ende Mai in der ganzen Bäckerei in Flensburg stattgefunden hat. Außerdem gibt es zwei Beiträge zum Thema Anarchismus. Zum ersten eine Zusammenfassung der Lesung des Cranthink-Kollektivs, die auch Mitte Mai in Flensburg zu Besuch waren, sowie einen eingelesenen Artikel aus der Phase 2. Wir beschäftigen uns auch wieder mit der von der Räumung bedrohten Luftschlossfabrik. Es wird ein Kommuniqué der Luftschlossfabrik zur Verhandlung mit VertreterInnen der Stadt Flensburg zu hören geben und natürlich auch wieder Veranstaltungstipps für Flensburg sowie Musik von den Electric Dads.
Am 27. Mai fand in der Luftschlossfabrik in Flensburg ein Vortrag über Anarchismus, ausgehend von dem Text Alles verändern des Cranthink Ex-Workers Kollektiv statt. Der Redner aus einem kleinen Städtchen in den USA machte an unterschiedlichen Beispielen die Möglichkeit politischer Intervention von unten klar. Der Kapitalismus schafft Probleme, die er selbst nicht lösen kann. Damit ist gemeint, dass Kapitalismus immer nach den Regeln des Marktes funktionieren wird. Wenn zum Beispiel du oder ich morgen als Chefin eines multinationalen Konzerns aufwachen würden und diesen versuchen, nach unseren Ansprüchen zu führen, mehr Gehalt für ArbeiterInnen, kürzere Arbeitszeiten, keine Ausbeutung natürlicher Ressourcen, faire Preise beim Einkauf von Naturmaterialien, keine sinnlosen Transporte in günstigere Produktionsstätten und generell mehr Lametta, würde das nicht zu einer Änderung der kapitalistischen Verhältnisse führen, sondern nur dazu, dass sich der Aktienmarkt von der Firma abwendet und GeldgeberInnen das Weite suchen, da sich die Firma nicht mehr rentiert. Damit wäre der Konzern zwar hinüber, was ja prinzipiell eine gute Sache wäre, an der gesamtgesellschaftlichen Lage jedoch hätte sich nichts geändert. Möchten wir also, dass sich anstatt der Name von Konzern wirklich etwas ändert, müssen wir an anderer Stelle ansetzen. Mit immer neuen Bitten nach neuen Reformen wird sich die kapitalistische Ordnung nicht abschaffen lassen. Denn ihnen wird nur stattgegeben, um zu beruhigen oder ruhig zu halten. Als Beispiele die Proteste in Brasilien 2013, wo es unter anderem um die Erhöhung der Busfahrkarten um 20 Cent ausging. Tausende Menschen gingen auf die Straße, um gegen diese eine Erhöhung zu protestieren und schafften es tatsächlich, durch öffentlichen Druck die Regierung dazu zu bewegen, den Buspreis so zu belassen, wie er war. Darauf folgte Erleichterung und die Leute gingen nach Hause. Der Rest blieb. Zu diesem Zeitpunkt könnte dies als ein Erfolg einer BittstellerInnenpolitik verstanden werden. 2015 erhöhten die Regierenden jedoch den Fahrpreis um 50 Cent aus. Erneut gingen tausende Menschen auf die Straße, diesmal jedoch ohne jeglichen Erfolg. Obwohl die Proteste vergleichbare Heftigkeit hatten wie beim ersten Mal, entschied sich die Regierung, sie zu ignorieren. Daran lässt sich die Willkür Regierender im Umgang mit Protesten erkennen. Wenn die Reformbitten ohne Auswirkungen auf die etablierten Verhältnisse sind, können ihnen oder Teilen von ihnen stattgegeben werden. Allerdings nur, wenn es gerade passt oder in Wahlkampfzeiten. Als alternative Protestform zu Reformbitten auf Großdemonstrationen nannte Brian direkte Aktionsformen, die unmittelbar in Situationen eingreifen. Als Beispiel wählte er einen Vorfall mit der Polizei aus der Stadt, in der er gerade lebt. Vor einigen Jahren wurde dort ein Jugendlicher von der Polizei nach einem Streit mit seiner Mutter ermordet. Daraufhin ging aus einer Demonstration zu seinem Gedenken eine Gruppe Menschen zu der Polizeiwache und demolierten diese. Übergriffe der Polizei fanden seitdem dort nicht mehr statt. Zum Ende der Veranstaltung stellte der Referent die These auf, dass solche Formen von Intervention schnell als radikal, militant und illegal abgestempelt werden und auf diese Weise versucht wird, sie zu kriminalisieren und zu zerschlagen. Gehen Proteste über den gesetzlichen Rahmen hinaus, haben sie die Möglichkeit, diesen als Gesamten anzugreifen. Und wenn wir möchten, dass sich wirklich etwas ändert, dann muss unser Ansatzpunkt nicht ein Gesetz oder eine Maßnahme sein, sondern diese Maßnahme als Teil eines gesellschaftlichen Konstrukts verstanden werden. Und das Konstrukt gilt es zu bekämpfen.
In der aktuellen Frühjahrsausgabe der Zeitschrift Phase 2, Zeitschrift gegen die Realität, geht es um den Anarchismus. Genauer genommen ist der Titel der Ausgabe Staatenlust durch die Nacht, was taugt der Anarchismus? Darin gibt es einige verschiedene Artikel mit verschiedenen Schwerpunkten, zum Beispiel zur Gewaltfrage und zum Gewaltklischee, auch Auseinandersetzungen zum Thema Anarchismus und Antisemitismus und noch einiges mehr. Ich werde jetzt einige Passagen aus dem Artikel »Den Anarchismus gibt es nicht« einer Kritik einer Strömung, die sich der Kritik zu entziehen sucht, vortragen. Jeder zeitgenössische anarchistische Text über den Anarchismus beinhaltet unvermeidlich den Satz, dass es den Anarchismus nicht gäbe. Das stellt Kritik am Anarchismus vor ein Problem. Entweder folgt man dem anarchistischen Narrativ und tut so, als wäre die Auseinandersetzung mit jeder einzelnen anarchistischen Strömung oder Gruppe etwas, das andere Anarchismen gar nicht betreffen würde, oder es müssen, wie im Folgenden versucht, gemeinsame Merkmale aller Varianten des Anarchismus erfasst werden. Eine inhaltliche Auseinandersetzung mit dem heutigen Anarchismus sollte versuchen, die inhaltliche Essenz aller Strömungen zu erfassen. Die Verachtung für Theorie, Denken und Wissenschaft verträgt sich bei AnarchistInnen jedoch bestens mit Klagen darüber, wie wenig akademische Beachtung dem Anarchismus geschenkt wird. Staatstheorie bleibt die größte Leerstelle des Anarchismus. Das liegt nicht daran, dass es keine anarchistischen Werke zum Thema Staat gibt. Es gibt bloß keine anarchistische Diskussion darüber. Für den Anarchismus ist es völlig belanglos, wie der Staat erklärt wird und womit die Gegnerschaft zum Staat begründet wird. Es reicht völlig, dagegen zu sein. Jeder Versuch, die Differenzen auszudiskutieren, sieht der Anarchismus als einen Anschlag auf seine Prinzipien. Der Anarchismus hat Pluralismus tatsächlich zu einem Dogma gemacht, mit dem Ergebnis, dass jede Vertiefung der theoretischen Diskussion mit dem Verweis auf Gefahr der Vereinheitlichung und Primat des Lebens über das Denken erfolgreich verhindert werden kann. Utopie ist für die, die sie entwerfen, immer schöner als die Wirklichkeit. Das liegt im Wesen der Sache. Utopie zeigt ja, was in der Gegenwart fehlt. Konsequenterweise besteht anarchistische Literatur zu beachtlichen Teilen aus detaillierten Beschreibungen einer Welt, die den VerfasserInnen gefallen würde. Regelmäßig erscheinen neue Utopien und Entwürfe, wie die Welt noch so aussehen könnte, in Zeitschriften und Büchern. Ihre Anzahl überwiegt die der Gegenwartsanalysen gewaltig. Die Frage, warum die Gesellschaft so ist, wie sie gerade ist, vernachlässigt der Anarchismus bewusst. Streit über die Stimmigkeiten der Analyse soll über den Vergleich der Utopien umschifft werden. Der Realität wird zwar vorgeworfen, sie stimme mit den eigenen Vorstellungen nicht überein. Doch bleiben die meisten AutorInnen die Begründung dafür schuldig, warum gerade die eigenen Vorstellungen als Maßstab für die ganze Gesellschaft gelten sollen. Ein Aspekt, der im Text auch auftaucht, ist der, dass anarchistische Selbstorganisation teilweise Aufgaben des Staates übernimmt und damit aus dem Versuch, schon im Hier und Jetzt ohne Staat zu leben, dem Staat unter die Arme greift. Dazu noch eine Passage. Das Schlimmste allerdings, was dem Anarchismus heute passieren kann, ist, damit Erfolg zu haben. Wenn die Bürgermeisterin von Friedrichshain-Kreuzberg, Monika Herrmann, in Bezug auf ein Bleiben der Flüchtlinge in Kreuzberg erklärt, der Bezirk hat über 2 Jahre sein Optimum geleistet und ist jetzt am Ende. Wir können das nicht finanzieren, ihnen keine Wohnung geben, keine legale Arbeit und keine Papiere verschaffen. Alle, die sich jetzt solidarisch erklären, kann ich nur auffordern, die Leute aufzunehmen. Dann ist das ein kleiner Vorgeschmack darauf, worauf es hinauslaufen kann, wenn die Idee vieler AnarchistInnen, Strukturen parallel zum Sozialstaat aufzubauen, die dessen Funktion nachahmen, sich realisieren würde. Die Aufgaben des Sozialstaates werden an die Zivilgesellschaft delegiert. Umsonstläden, Tauschringe, Selbstversorgungsnetzwerke sind gar nicht so inkompatibel zum FDP-Programm, wie es heute scheint. Warum soll der Staat Steuergelder für Arme ausgeben, wenn die sich mit Gemüsegärten und Geld von FreundInnen über Wasser halten können? Bei aller guten Intention sind insbesondere konkrete Hilfsprojekte nur linke Varianten der Tafeln und der Heilsarmee. Anarchismus geißelt Anonymität der staatlichen Strukturen, die ominöse Entfremdung. Und nicht selten propagieren anarchistische Utopieentwürfe persönliche Affinität als die Basis für das Zusammenleben in der Gesellschaft. Das Kollektiv CrimeThink fasst seine Vorstellung zum Beispiel wie folgt zusammen. Wenn AnarchistInnen vorschlagen, dass wir alle unsere sozialen Beziehungen nach dem Beispiel der Freundschaft oder der Familie gestalten sollen, geht es uns vor allem um die Qualitäten, die der Freundschaft zugrunde liegen. War Familie früher noch Objekt der anarchistischen Kritik, so ist sie jetzt selber zur Utopie geworden. Zwei Gesichter des Anarchismus: Moralismus und Antimoralismus. Es ist üblich, den Anarchismus in individualistische, kollektivistische und kommunistische Grundströmungen aufzuteilen. Als besondere Strömung werden Anarchosyndikalismus, Ökoanarchismus, Insurrektionalismus etc. betrachtet. An dieser Stelle soll eine etwas andere Einteilung vorgeschlagen werden. Seit der Anarchismus existiert, kritisiert er den Staat im Namen der Freiheit. Die Frage danach, was unter positiver Freiheit zu verstehen ist, hat den Anarchismus immer gespalten. Im Grunde genommen schwankte der Anarchismus immer zwischen Hypermoralismus und Antimoralismus. Und noch heute lassen sich fast alle Anarchismen einem der beiden Stränge zuordnen. Zu der ersten Kategorie gehören alle Strömungen, die die Anarchie als Ergebnis des freiwilligen Einhaltens ethischer Normen sehen und die Gesellschaft für das Abweichen von der Moral verurteilen. Godwin, Proudhon, Tolstoi und natürlich Kropotkin, der Anarchismus aus dem Menschenwesen abzuleiten versuchte, sind die wichtigsten historischen Repräsentanten dieser Richtung. Heute sind ÖkoanarchistInnen, VeganerInnen, Straight-Edge-AnhängerInnen, GraswurzelpazifistInnen, GründerInnen und BetreiberInnen von Kommunen oder Projekten, deren legitime Erben. Neben moralischem Rigorismus zeigt dieser Anarchismus einen starken Drang, den Bürgerschreckruf loszuwerden. Anarchismus sollte gerade etwas Konstruktives und Praktikables sein. Wenn sich alle nur ethisch verhalten würden, bräuchte es keinen Staat. So lautet der Tenor. Die zweite Kategorie umfasst neben Bakunin und Stirner alle diejenigen, die am Anarchismus gerade das Übertreten aller moralischen Regeln anziehen fanden. Die aufständischen Anarchisten, von Bonanno bis Wolfi Landstreicher, bis zum unsichtbaren Komitee und Verschwörung der Feuerzellen, sind wohl heute die bekannteste Erscheinungsform dieser Tradition. Doch bei genauerer Betrachtung lässt sich schnell feststellen, dass Antimoralismus eben nicht Kritik an der Funktion der Moral ist, sondern versucht, eine Gegenmoral zu etablieren. Das Brechen von Regeln wird mit demselben Eifer verlangt, wie im anderen Fall deren Einhalten. Anarchismus ist eine Sache der freien Menschen. Wer keine rebellischen Taten vollbringt, ist nicht frei, so die Logik der Lebe wild und gefährlich Pamphlete, mit denen gerade die anarchistische Öffentlichkeit überflutet wird. In Wirklichkeit sind Antimoralisten nicht selten bereit, konservativsten Moralvorstellungen Tribut zu zollen, wenn es nur irgendwie rebellisch und unangepasst stattfinden kann. In einer Gemeinschaft, in der Menschen ihre eigene Musik und Kunst schaffen und ihre eigenen Veranstaltungen organisieren, würde es keinen Platz für das lähmende Spektakel von MTV geben, geschweige denn für Online-Dating oder Pornografie. Schwärmt nicht etwa die junge Freiheit, sondern immer noch CrimeThink. Und gegen Ende schreibt der Autor noch etwas, was ich auch aus einer dem Anarchismus sehr viel näheren Position als der des Autors gut finde, dass es so auf den Punkt gebracht ist. Die Betonung der Freiwilligkeit mag anarchistisch sympathisch erscheinen, doch dem Streit darüber, welches Handeln als selbstbestimmt im anarchistischen Sinne gilt, lässt sich nicht ausweichen. Die Idee, alle sollen doch einfach machen, was sie wollen, erspart sich die Auseinandersetzung damit, dass Wollen immer einen Inhalt hat und so manche Inhalte mit anderen unvereinbar sind. Warum, in welcher Gesellschaft welche Interessen miteinander kollidieren, das sind Fragen, die in Reden über Freiheit und Selbstbestimmung in Vergessenheit geraten. Das waren Eindrücke aus dem Artikel »Den Anarchismus gibt es nicht« in der aktuellen Ausgabe der Phase 2, die sich aus vielen verschiedenen Blickwinkeln und mit vielen verschiedenen Fragestellungen des Anarchismus auseinandersetzt.
Ende Mai gab es einen Vortrag von Andreas Kemper zum Thema Maskulisten, organisierter Antifeminismus im deutschsprachigen Raum. Wir hören jetzt einen Ausschnitt, in dem es um die Entstehung der Männerbewegung geht.
Gut, bevor ich angefangen habe, mich mit der AfD zu befassen, hatte ich angefangen, mich mit diesem organisierten Antifeminismus zu beschäftigen. Und ein Zugang von mir zu der AfD, das ist dieser organisierte Antifeminismus. Ja, also die AfD ist halt die Partei des organisierten Antifeminismus. Der Vortrag, den ich jetzt allerdings mache, der geht quasi wieder einen Schritt zurück, weil ich jetzt über den Maskulismus spreche, über die antifeministische Männerrechtsbewegung. Und bei der AfD handelt es sich eigentlich gar nicht so sehr jetzt um Maskulismus oder Männerrechtsbewegung, sondern die AfD hat so eine eigentlich sehr klassische, konservative Geschlechterpolitik, die ich in Abgrenzung zu den Maskulisten Familialismus nenne. Ja, die wollen halt wieder die klassische Familie herstellen mit Vater, Mutter, Kind, alles mittelschichtsorientiert und deutschnational auf Bevölkerungspolitik ausgerichtet, während der Maskulismus eine ganz andere Herangehensweise hat. Es gibt auch Maskulisten bei der AfD, aber die Maskulisten sind jetzt schon so ein bisschen, also ich kriege das halt mit bei den Foren von den Männerrechtlern, von den Maskulisten, dass sie schon ein bisschen sauer sind, dass ich mich jetzt nur noch um die AfD kümmere. Also weil die gar nicht mehr vorkommen, gar nicht mehr in dem Fokus sind, wenn von Antifeminismus die Rede ist. Gut, ich selber bin Soziologe, ich habe mein eigentliches Thema ist Klassismus, also Klassendiskriminierung, Diskriminierung von Arbeiterkindern oder von Obdachlosen, von Arbeitslosen und so weiter. Also auch ein Diskriminierungsthema. Das hat jetzt mit dem Maskulismus, außer dass es da auch um Diskriminierung geht, nicht so viel zu tun. Ganz zum Schluss komme ich aber nochmal auf Zusammenhänge zwischen Klassismus und Männerrechtsbewegung. Da gibt es tatsächlich auch Zusammenhänge. Ich habe in den Ende der 80er Jahre, in den 90er Jahren war ich in der Männerbewegung aktiv. Die Männerbewegung hat nichts zu tun mit der Männerrechtsbewegung, auch nicht in einem historischen Zusammenhang, dass sich die Männerrechtsbewegung eventuell aus der Männerbewegung entwickelt hat. Also die haben nichts miteinander zu tun. Das sind zwei komplett unterschiedliche Dinge. Ich habe ab 2002, 2003 bin ich auch rausgegangen aus der Männerbewegung. Wir haben damals so eine Zeitschrift rausgebracht, den Männerrundbrief, profeministischer Männerrundbrief. Der war so einer linken Szene verortet, antisexistisch. Und als wir keine Abonnenten mehr hatten, haben wir das eingestellt, weil es ja keinen Sinn macht, eine Zeitschrift nur für sich selber zu machen. Und das war dann der Zeitpunkt, wo ich mich dann verstärkt mit Klassismus befasst habe. Und ich habe dann bei Wikipedia mitgemacht seit 2005. Und über Wikipedia bin ich dann auf die Männerrechtsbewegung gestoßen, weil plötzlich in Wikipedia, also Wikipedia wird ja zu 90% von Männern geschrieben. Und das ist eh sehr männerdominant, Wikipedia. Also es ist dann kein Wunder, wenn da zu Frauenforschung oder zu Feminismus kaum was steht. Es tauchen dann aber Artikel auf, die noch sehr viel deutlicher aus einem androzentrischen Blickwinkel, also aus einem Männerblickwinkel geschrieben wurde. Und das waren so, ein Artikel fiel mir auf zu Männerfeindlichkeit. Der Artikel zu Männerfeindlichkeit war wesentlich länger als der Artikel zu Frauenfeindlichkeit. Und der Artikel zu Männerfeindlichkeit hatte überhaupt keine Quellen. Also war eigentlich überhaupt nicht geeignet für Wikipedia. Ich habe den dann löschen lassen. Also ich bin kein Admin, ich kann die gar nicht löschen, die Artikel. Ich habe einen Löschantrag gestellt und wurde auch Recht gegeben. Und von da bin ich dann auf einen anderen Artikel gekommen, also bei Wikipedia ist dann alles miteinander verlinkt. Und da bin ich auf einen anderen Artikel gekommen und der hieß Maskulismus. Und ich kannte das vorher gar nicht, Maskulismus. Und auch der Artikel war halt ein Propagandaartikel. Ja, also da waren keine Sekundärquellen, es gab nur Primärquellen, also nur von irgendwelchen Foren, die von Männerrechtsforen. Den wollte ich dann zuerst verbessern, indem ich versucht habe, da Sekundärquellen einzubauen. Da bin ich aber auf Granit gestoßen, habe dann mitgekriegt, dass in Foren außerhalb von Wikipedia gegen mich geschossen wurde, dass versucht wurde, meinen Klarnamen rauszufinden. Der wurde dann auch rausgefunden, wurde dann auch geoutet quasi, wer ich wirklich bin. Es wurden Fotos von mir ins Netz gestellt, es gab einen heftigen Shitstorm gegen mich und mit Kommentaren, dieser Typ ist weniger wert wie ein Stück Scheiße. Und dann habe ich halt angefangen, mich mit denen zu befassen Und der Verlag, wo ich schon Bücher veröffentlicht hatte, meinte dann, ja, schreib mal was zu denen. Und das war dann so der Anfang, wo ich mich dann angefangen habe, mich mit denen zu befassen. Das erste Buch, was ich dann veröffentlichen wollte, da habe ich dann zuerst Abstand von genommen, weil bevor das Buch überhaupt rauskam, es war nur angekündigt, gab es schon eine Rezension von Männerrechtlern, die dann geschrieben haben, unsere Rache wird fürchterlich sein, mit Bildern von irgendwelchen Soldaten über Leichen hinwegrennen. Und das hat mich nicht wirklich abgeschreckt, in dem Sinne, dass ich Angst bekam, sondern eher, das gibt Ärger. Ne? Wenn ich brauche erstmal eine Rechtsschutzversicherung und habe dann eine Rechtsschutzversicherung abgeschlossen, habe dann das Buch veröffentlicht. Und das ist quasi mein Zugang zu dem Maskulismus. Genau. Und beim Maskulismus ist erstmal die Frage, was ist das überhaupt? Der Begriff Maskulismus. Es gibt halt zwei Begriffe, die ähnlich klingen. Maskulinismus, das ist der ältere Begriff, und Maskulismus. Maskulinismus, das war ein Begriff aus der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts, als die Frauenbewegung zum ersten Mal aktiv wurde. Da gab es die Maskulinisten. Das war eine Gegenbewegung gegen den Feminismus, und die Maskulinisten, die haben von sich selber ganz deutlich gesagt, dass es ihnen darum geht, die Vorherrschaft der Männer nicht in Frage stellen zu lassen. Ja, die wollten halt die Vorherrschaft der Männer sich nicht wegnehmen lassen von den Feministinnen und haben, das Politik ist Männersache, Universität ist Wissenschaft ist Männersache und so weiter. Also die ganze Öffentlichkeit, der ganze öffentliche Bereich gehört den Männern, und Frauen sind zuständig für Kinder, Küche, Kirche. So, und in der Kirche auch nicht als Päpstin oder so, auch da eben höher. Und das war der Maskulinismus, und der kam, als dann die Frauenbewegung stärker wurde, in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts, kam dieser Begriff Maskulinismus, der war nicht mehr so angesagt. Und dann tauchten plötzlich in den Vereinigten Staaten in den 70er Jahren die Maskulists auf, also die Maskulisten. Oder in Deutschland halt dann um 2000 herum, also mit 30 Jahren Verzögerung, die Maskulisten. Und die Maskulisten sagen, sie sind keine Maskulinisten, und das heißt auch nicht Maskulinismus, das ist ein völlig falscher Begriff. Weil das heißt ja auch nicht Femininismus, sondern Feminismus, und da kann man sich drüber streiten, wie jetzt der Begriff heißen sollte. Also ich denke, Maskulinismus ist der richtige Begriff. Wenn man sich andere Begriffe anguckt, wie zum Beispiel Alpinismus, Maskulinismus, passt das eigentlich? Aber die wollten halt einen anderen Begriff. Und der Maskulismus sagt jetzt von sich selber, dass er jetzt nicht für die Vorherrschaft der Männer kämpft, sondern der Maskulismus wehrt sich, ist eine Befreiungsbewegung, eine emanzipatorische Bewegung, dem selbstverständlich nach, der wehrt sich halt gegen die Diskriminierung der Männer durch den Staatsfeminismus. Und da ist quasi dann auch schon der zweite Begriff wichtig, Antifeminismus, Maskulismus. Der Maskulismus versucht das nochmal ein bisschen positiver auszudrücken als der Antifeminismus, das ist aber in der maskulistischen Szene umstritten, ob man den Begriff Maskulismus überhaupt braucht oder ob es nicht einfach nur um Antifeminismus geht. Ja, ich denke halt, dass der Maskulismus das bisher nicht geschafft hat, zumindest in Deutschland nicht, positiv eine maskulistische Theorie zu entwickeln, sondern das ist Antifeminismus. Ja, das ist ein anderer Begriff für Antifeminismus. Die Unterteilung, die man da vielleicht vornehmen kann, die ich am Anfang gebracht habe, ein familienorientierter, bevölkerungspolitischer Antifeminismus, der könnte dann Familianismus heißen, und einer, der dann halt, wo es nicht darum geht, jetzt das deutsche Volk zu retten und die Familie zu retten, sondern eben die Männer zu retten, das wäre dann eben Maskulismus. Aber es gilt in beiden Fällen halt gegen den Feminismus. Bei diesem Antifeminismus ist so eine Verschwörungstheorie ganz wichtig, die inzwischen auch ausgebaut wurde, wo auch immer mehr halt das Gestalt annimmt, dass so eine Verschwörungsideologie, die strukturell sehr viel Ähnlichkeit hat mit dem Antisemitismus. Und zwar wird davon ausgegangen, dass es eine Weltverschwörung gibt, das Genderismus. Also wir sprechen inzwischen auch gar nicht mehr von Feminismus, sondern von Genderismus, der Genderismus. Und zwar gibt es halt bei verschiedenen UN-Kongressen, also von der Vereinten Nation, von Kongressen, die gesteuert wurden von der Ostküste der Vereinigten Staaten, wurde halt der Genderismus entwickelt, und der wird jetzt von oben nach unten, so top-down, über den Europarat, dann über die rot-grüne Regierung oder ja, CDU inzwischen auch, sind ja auch alles Feministinnen, Merkel und so weiter, wird versucht halt, das ganz nach unten zu drücken und dann die Männer fertig zu machen. Ja, das ist halt eine Weltverschwörungstheorie und die ist wichtig, diese Theorie, weil damit die Maskulisten nicht in Widersprüche kommen. Ähnlich wie auch beim Antisemitismus auch diese Weltverschwörungsideologie wichtig ist beim Antisemitismus, weil wenn halt wenn man halt sagen würde, die Juden unterdrücken uns oder die Frauen oder die Feministinnen unterdrücken uns, dann würde das ja heißen, dass eine einzelne Frau stärker ist als ein einzelner Mann oder dass ein einzelner Jude stärker ist als ein einzelner Germane. Und das geht ja nicht. Und deswegen braucht man eben diese Weltverschwörung. Also der einzelne Mann wird sich wahrscheinlich von der Frau nichts sagen lassen, aber da es eben ein Staatsfeminismus ist, wo die ganzen Medien, die ganze Lügenpresse und so weiter dazugehört, deswegen kommen Männer immer mehr in die Defensive und Männlichkeit und in die Defensive. Das ist halt dieser Antifeminismus. Und dieser Antifeminismus, der wird auch gar nicht konkret angeguckt. Also die befassen sich gar nicht jetzt mit feministischen Theorien. Ich glaube nicht, dass irgendjemand von denen die Bücher von Judith Butler wirklich gelesen hat. Oder auch Cornell. Ich glaube auch nicht, dass sie sich mit Männerforschung wirklich befasst haben. Es wird halt ein Feindbild aufgebaut von Feminismus, was dann immer gleichgesetzt wird mit Alice Schwarzer. Und ich denke, selbst Alice Schwarzer wird da nicht gerecht abgebildet als Feministin. Also es geht um eine Feindbildproduktion. Und solange diese Feindbildproduktion funktioniert, funktioniert auch der Maskulismus. Sobald es um positive Formulierungen geht, es gab zum Beispiel vor ein paar Jahren in Köln ein Gerichtsurteil gegen die Beschneidung von Jungen, wo gesagt wurde, dass die Beschneidung von Jungen gehört verboten, weil das Gewalt gegen Minderjährige ist. Und da dachte ich zuerst, das wäre ein Erfolg für die Maskulisten, dass sie das feiern als Erfolg. Und es gab tatsächlich einige Leute bei den Maskulisten, die gesagt haben, endlich wird das anerkannt. Es gab aber genauso viele Maskulisten, die gesagt haben, das geht überhaupt nicht, das geht den Staat nichts an, was die Familien machen, oder es geht den Staat überhaupt nichts an, was wie Religion ausgeführt wird. Also sobald versucht wird, das irgendwie positiv zu fassen, also nicht einfach nur gegen den Antifeminismus, sondern positiv für Jungen oder für Männer, dann zerstreiten die sich. Deswegen brauchen die eben diesen Fokus auf einen Feindbild Feminismus oder Genderismus, wie die heute sagen würden. Es ist übrigens ganz spannend, es gibt zum Beispiel auf der Seite von der AfD Niedersachsen, die haben halt ein Schulungsvideo gedreht zum Antigenderismus. Da wird halt ganz genau erklärt, wie der ganze Genderismus, wie diese ganze Verschwörung entstanden ist und so weiter. Es lohnt sich, das mal anzugucken. Also das ist schon sehr witzig. Okay, dann nochmal eine Abgrenzung. Es gibt die beiden Begriffe Maskulismus und Männerrechtsbewegung. Das kann man einfach übersetzen mit Theorie und Praxis. Also Maskulismus ist halt eher die Theorie dahinter, das ist eher die Ideologie. Während die Männerrechtsbewegung, wenn von Männerrechtsbewegung die Rede ist, dann wird es konkreter, dann geht es halt eher um konkretere Punkte. Und die Männerrechtsbewegung ist entstanden zum Teil auch aus der Väterrechtsbewegung. Die Väterrechtsbewegung ist in Deutschland in den 90er Jahren entstanden und die Väterrechtsbewegung war nicht dezidiert antifeministisch. Es gibt da aber auch Teile, die antifeministisch sind. Ja, es gibt ja viele Vätergruppen, die überhaupt nicht antifeministisch sind. Es gibt dann einige Vätergruppen, die so einen antifeministischen Touch haben. Und aus dieser Väterrechtsbewegung ist dann zum Teil auch die Männerrechtsbewegung entstanden. Also viele Maskulisten hatten eigene Erfahrungen, wo sie halt aus Scheidungsprozessen oder wo die halt aus Erfahrungen halt mit den, wo denen das Sorgerecht entzogen wurde, das flügelt das Ganze nochmal. Und dahinter steckt dann letztlich auch nochmal so ein Bild halt von so einem Mutterkult, also dass eben Frauen besser geeignet sind für Kinder als Männer. Deswegen gibt es halt auch viele Gerichtsurteile, die tatsächlich schräg sind, die tatsächlich eben dann unfair sind. Das liegt jetzt aber nicht am Feminismus, sondern es liegt halt an einem Frauen- und Männerbild, was halt von oben nach unten dann auch wieder falsch interpretiert wird. Aber es wird dann halt Feministinnen angelastet. Genau, und die Männerrechtsbewegung Bei der Väterrechtsbewegung gibt es tatsächlich dann Gruppen vor Ort von Vätern, die sich dann treffen. Sowas gibt es bei der Männerrechtsbewegung nicht. Das sind die Männerrechtsbewegung, da ist der Begriff auch völlig falsch. Es ist keine Bewegung in dem Sinne wie Frauenbewegung, die halt Demonstrationen gemacht hat, die Gruppen gegründet hat, die Studentinnengruppen gegründet hat und so weiter. Oder eigene Zeitschriften hatten, das gibt es bei der Männerrechtsbewegung nicht. Das ist eigentlich eher eine bestimmte Szene, wo die Männer vereinzelt vor den Computern sitzen und dann halt darauf warten, dass im Fokus oder im Spiegel irgendwann mal wieder ein antifeministischer Artikel geschrieben wird, damit die dann in der Kommentarfunktion eben loslegen können oder in ihren eigenen Foren, in ihren eigenen Männerrechtsforen sich selbst bestätigen können oder eben Feministinnen konkret angreifen, mit Telefonanrufen und so weiter. Das ist aber, die haben keine eigenen Gruppen, sondern die sitzen vereinzelt vor den Rechnern. Es gibt allerdings schon hin und wieder auch bundesweite Treffen oder europaweite Treffen von Maskulisten, von Antifeministen. Die sind aber sehr begrenzt und sehr selten. Gut, die letzte Differenzierung ist dann nochmal Männerrechtsbewegung, Männerbewegung. Da bin ich auch am Anfang drauf eingegangen. Und da habe ich nochmal jetzt eine eigene Folie, die werde ich mal eben. Ich werde jetzt noch ein bisschen mehr darauf eingehen, auf die Männerbewegung. Zum einen, weil darüber sehr wenig bekannt ist, über die Männerbewegung. Und ich war selber ein Teil von der Männerbewegung in den 90er Jahren. Und zum anderen aber auch, um deutlich zu machen, dass das nicht das Gleiche ist. Weil die Männerrechtsbewegung, die sprechen häufig davon und auch gezielt und bewusst, dass sie die Männerbewegung sind. Oder dass sie, einige sagen sogar, sie wären die linke emanzipatorische Männerbewegung. Das ist aber nicht der Fall. Also deswegen werde ich gleich irgendwas erzählen zur Männerbewegung. Okay. Genau, die Männerrechtsbewegung ist nicht die Männerbewegung. Wichtig bei der Männerrechtsbewegung, wie gesagt, Bewegung ist eigentlich der falsche Begriff. Ich verwende den halt, weil die sich selber so nennen. Ein ganz großer Unterschied ist, bei der Männerbewegung, da haben tatsächlich nur Männer mitgemacht. Es gab keine Frauen in der Männerbewegung. Wäre auch völliger Quatsch, weil es gab ja die Frauenbewegung und die Männerbewegung war quasi ein Teil der Frauenbewegung für Männer. Ne, und dann macht es ist ja Unsinn, wenn Frauen mitmachen bei der Männerbewegung. Bei der Männerrechtsbewegung, da geht es gar nicht darum, dass da Männer mitmachen, sondern das ist eine Bewegung für vorgeblich für Männerrechte. Das heißt, es gibt auch in der Männerrechtsbewegung einige Frauen, die da aktiv sind. Monika Ebeling zum Beispiel oder ein paar weitere Frauen. Also die Männerrechtsbewegung, das sind zwar hauptsächlich Männer, aber das sind nicht nur Männer. In der Männerbewegung waren aber per Definition nur Männer aktiv. Okay, wie ist es halt dazu gekommen, dass die Männerbewegung entstanden ist? Ich habe da drei Ursachen zur Entstehung der Männerbewegung. Und zwar gibt es eine Männerforscherin, Raven Connell heißt sie, die hat geforscht die hat den Begriff der kritischen Männerforschung auch entwickelt. Und sie geht davon aus, dass es unterschiedliche Formen von Männlichkeiten gibt. Es gibt nicht die Männlichkeit. Und Männlichkeit ist auf jeden Fall auch nichts Religiöses oder nichts von Gott Gegebenes oder biologisch Bestimmtes, sondern Männlichkeit ist abhängig von den gesellschaftlich vorgegebenen Strukturen, insbesondere von der ökonomischen Struktur, die eine Gesellschaft hat. Also im Feudalismus oder in einer Gesellschaft, die von Ackerbau hauptsächlich lebt, sind andere Männlichkeiten gefragt als in einer hochtechnisierten Gesellschaft, wie wir die haben. Und Weiblichkeiten auch, aber es geht jetzt um Männlichkeiten. Und wir hatten vor ein paar Jahren einen Umbruch der ökonomischen Struktur. Und zwar gab es bis in den 70er Jahren hinein den sogenannten Fordismus. Das ist benannt nach dem Auto Ford. Also Ford war das erste Auto, was so per Fließband hergestellt wurde, also mit Fließbandarbeit, also eine Arbeit, wo alle Arbeiter quasi das Gleiche gemacht haben und Arbeiterinnen. Und der Ford T, das war auch das erste Auto, was halt für die Masse gedacht war. Ja, so eine Massenproduktion, die gleich war für die Masse. So, und meine Eltern haben sind Textilarbeiter, das ist das Gleiche, das ist jetzt nicht Autoproduktion, aber auch in Textilfabriken, die haben alle das Gleiche gearbeitet. Ich bin in einer Arbeitersiedlung groß geworden, in einer Arbeiterinnensiedlung groß geworden, wo jedes Haus quasi gleich aussah, alle Leute haben das Gleiche verdient. Da in der Siedlung waren 100 Kinder, die haben alle zur gleichen Zeit Kinder gekriegt, also es war alles gleich. Ne? Es war dieser Fordismus, gleiche Arbeit und wenn überhaupt, dann gab es Wechselschichten, drei Stufen, aber das war alles gleich. Und mein Bruder ist auch Arbeiter, der ist halt, arbeitet auch in der Fabrik, aber da war das ganz anders. Der ist nicht mit 14 quasi von der Schule direkt in die Fabrik gekommen, sondern der musste ewig warten, bis er festangestellt war. Und jetzt arbeitet er in der Halle und ist normaler Arbeiter, ist kein Meister oder so oder kein Vorarbeiter oder irgend sowas. Der arbeitet in der Halle, aber er ist verantwortlich für eine ganze Reihe von Leiharbeitern, für Zeitarbeiter. Und da ist halt eine sehr viel größere Diversität. Ne? Das ist alles, und auch was produziert wird, das sind ja nicht mehr die gleichen Modelle, sondern es sind sehr diverse Modelle, sehr differenzierte Modelle, die dann halt entwickelt werden. Lean Production und so weiter. Und das heißt, heute ist eine andere Männlichkeit gefragt, allein schon bei den Arbeitern, aber auch eine andere Manager-Männlichkeit als noch in den 60er Jahren. So, das heißt, die Männlichkeit ist, deswegen ist so eine Männerkrise entstanden um 74 herum. Also wir haben heute einen Postfordismus, einige nennen das auch Toyotismus nach diesem Toyota-Modell, was anders produziert wird als damals der Ford. Und der Umschlag, das war die Energiekrise, das war 74. Und diese Energiekrise, das war jetzt nicht nur eine Krise halt von Erdöl, oder, sondern das war, kann man quasi sagen, es war auch eine Männlichkeitskrise, eine Krise der männlichen Energie. So, das ist eine Ursache, also eine ökonomische Ursache dafür, dass eine Krise von Männlichkeiten entstanden ist, die dann viele Fragezeichen ausgelöst hat. Was heißt überhaupt Männlichkeit? Ist meine Männlichkeit überhaupt noch verlangt? Wenn, also es ist halt ab 74 auch, ist eine strukturelle, ist halt diese Sockelarbeitslosigkeit, die eigentlich typisch ist für den Kapitalismus, die ist da ausgebrochen, die Wirtschaftswunder war vorbei und dadurch ist halt Männlichkeit in Frage gestellt worden. Der zweite Grund für die Entstehung der Männerbewegung war auch ein Wechsel der Politikform in der linken Szene. Es gab vorher, also die alte soziale Bewegung, gegen die sich dann ab Mitte der 70er Jahre die neue soziale Bewegung abgesetzt hat, hatte den Alltag eigentlich ausgeblendet. Ne? Der Alltag war nicht so wichtig. Der Alltag war ein Nebenwiderspruch, sondern es ging darum, Massen auf die Straßen zu bringen. Das ist fast so gut zum Fadismus. Es ging darum, Massen auf die Straße zu bringen. Es ging darum, die Gewerkschaft stark zu machen. Es ging um eine Parteipolitik, wo es darum ging, die Parteien stark zu machen. Bewaffneter Kampf und so weiter im Trikont. Also das waren die alten sozialen Bewegungen mit Klassenkampf und Massen und so weiter. Während die neuen sozialen Bewegungen eine andere Politikform hatten, die haben nicht mehr, die haben von der Politik der ersten Person gesprochen, das Persönliche ist politisch, der Alltag ist politisch, wir müssen halt, wenn wir die Gesellschaft ändern wollen, müssen wir halt schon im Alltag anfangen. Also nicht erst darauf warten, dass wir die Revolution haben, damit alles gut, sondern im Gegenteil, wir müssen jetzt anfangen und dann können wir überhaupt erst zu einer Revolution kommen und dann sind wir auch vorbereitet auf die utopische Gesellschaft. Also das war die Sponti-Bewegung, die Alternativbewegung, die sich damals halt von den alten sozialen Bewegungen abgesetzt hat. Und das war natürlich auch ein Humus, so die Muttererde quasi für die entstehende Männerbewegung, weil klar war, mit der Männlichkeit, mit der linken Männlichkeit damals konnte man auch eben nicht den Alltag umgestalten. Ja, also die linke Männlichkeit war dann auch auf den Kampf fokussiert und nicht darauf, den Alltag zu ändern. Und das hat natürlich die Frauenbewegung forciert. In Deutschland entstand ja mit dem Tomatenwurf, wo halt auch eine Erklärung abgegeben wurde, dass die Frauen es leid sind, den Männern vom SDS die Hemden zu bügeln, in der zweiten Reihe zu sitzen. Und die Männer dürfen sich dann halt präsentieren als die Revolutionäre. Und diese drei Bedingungen zusammen, die haben dazu geführt, dass die Männerbewegung entstanden ist. Also die Männerbewegung als profeministisches Projekt. Es gab in den 70er Jahren dann die ersten bundesweiten Männertreffen und bei einem bundesweiten Männertreffen saßen halt Vertreter von den einzelnen Männergruppen zusammen und haben dann überlegt oder haben darüber diskutiert, wie das bei ihnen gekommen ist, dass sie sich zusammengefunden haben in der Männergruppe. Und eine Männergruppe meinte dann, bei uns war das so, dass die Frauen meinten, sie wären es leid, ständig erklären zu müssen, warum der Feminismus wichtig ist. Und sie haben dann gesagt, hier, es wäre gut, wenn ihr euch einfach mal selber zusammensetzt, als linke Männer, die eine andere Gesellschaft wollen, setzt ihr einfach mal zusammen und überlegt mal, warum der Feminismus wichtig ist. Wir haben für euch schon einen Termin ausgesucht und auch schon den Ort ausgesucht, wo ihr euch treffen könnt und das macht ihr jetzt mal. Und das war dann halt eine Männergruppe. Ne? Also so sind halt die Männergruppen entstanden. Auf der einen Seite war tatsächlich ja, so eine Lücke da, so, sowas, eine Krise von Männlichkeit. Dann war der Anspruch da, der Anspruch da, tatsächlich auch was Alternatives zu machen. Eben, es gab auch, die hatten keinen Bock mehr auf diese 50er-Jahre-Männlichkeit, diese soldatische Männlichkeit, diese Leistungsmännlichkeit. Und zum Dritten eben gab es eine Frauenbewegung, die sehr aggressiv dann auch aufgetreten ist und gesagt hat, hier, wir fordern jetzt von euch, dass ihr auch euren Ansprüchen als linke Männer gerecht werdet.
Kommuniqué zur Verhandlung der Luftschlossfabrik mit VertreterInnen der Stadt Flensburg. Es ist selbstverständlich nicht alles gut, so wie es ist. Die Luftschlossfabrik ist einem Entstehen begriffenes Projekt. Wäre im Status quo alles gut, bestünde kein Bedarf einer Weiterentwicklung. Das Innovative an diesem Projekt besteht darin, dass der Entwicklungsprozess des Projekts immer offen gehalten wird. Dies kann bewirken, dass Personen und Gruppen im Umgang miteinander und beim gemeinschaftlichen Arbeiten und Gestalten direkt auf Probleme aufmerksam werden. So kann eine direkte Reflexion stattfinden und eine situationsbezogene Lösung entwickelt werden. Dadurch besteht an diesem Ort die Möglichkeit, unbewusste gesellschaftliche Prägungen, die das Miteinander beeinflussen, aufzuspüren und zu bearbeiten. Scheinbar allgemeingültige, aber völlig unreflektiert angenommene Regeln können hinterfragt und über deren Ursprung nachgedacht werden. Das Projekt ist daher im Anspruch unfertig und nicht perfekt. Es stellt ein Experiment des Lernens, eventuell situativen Scheiterns und Erneuerns, zum Erkennen individueller und kollektiver Potenziale dar.
Der Ort ist ein Anziehungspunkt für Menschen, die alle anderen gesellschaftlichen Anknüpfungspunkte verloren haben, der allgemein so definierte Bodensatz der Gesellschaft. Immer wieder suchen und finden ausgeschlossene, verkannte und desillusionierte Personen, die nicht stark genug sind, der kapitalistischen Leistungsnorm zu entsprechen, in diesem nicht ausdrücklich ausdefinierten Projekt die Chance, in ihrer Persönlichkeit anerkannt und angenommen zu werden. Der täglich neu entstehenden Aufgabe, mit besagten sozialen Herausforderungen umzugehen, zu entsprechen, stellt mit der einhergehenden Frustration eine intensive soziale Aufopferung dar, welche aus etablierter Sicht nicht mit Abscheu abgetan werden sollte. Vermeintlich völlig lethargische, teilnahmslose Menschen werden in Ideenfindungs- und Arbeitsprozesse eingebunden, entdecken ungeahnte Möglichkeiten und beginnen, sich produktiv einzubringen, da sich niemand gezwungen sieht, von außen auferlegten Normen zu entsprechen. Mit dem materiellen Überfluss der Gesellschaft schafft das Projekt vielfältige normfreie Angebote. Diese führen offensichtlich dazu, dass der soziale Überfluss der Gesellschaft, welcher sich nicht in der Lage sieht, normativen Anforderungen zu entsprechen, sinnhafte Betätigungsfelder entdeckt. Durch das Erschaffen von Neuem aus etwas, das am Ende des Verwertungszyklus angekommen ist, wird eine frühkindliche Erfolgsempfindung erfahren, die ein positives Selbsterleben hervorruft, welche sich auf das reale Umfeld bezieht und auswirkt.
In den Werkstätten und Veranstaltungsräumen findet ein wertvoller informeller Wissensaustausch zwischen Menschen mit unterschiedlichen Begabungen, Kenntnissen und Erfahrungen statt. Werkzeug und Material wird geteilt und getauscht, um das Spektrum der Tätigkeitsfelder zu erweitern. Das subkulturelle Neubeleben genau solcher Brachen hat nicht nur in Großstädten wie Berlin als ein essentiell wichtiger Faktor den dynamischen, urbanen Charakter mitgeprägt. Solche Einflüsse sind es nicht zuletzt, die ein städtisches Umfeld erfahrens- und lebenswert machen. Hierdurch wachsen Städte. Gerade das bunte Nebeneinander am Hanneskai mit Hafengewerbe, Yachthafen, Gastronomie und einem Ort wie der Luftschlossfabrik macht das Gebiet interessant und stellt die Stadt Flensburg als aufgeschlossenen und toleranten Raum dar. Der besondere Reiz ist, was in Erinnerung bleibt.
Die Luftschlossfabrik versteht sich ausdrücklich nicht als reines Veranstaltungszentrum. Die Begebenheiten sind allerdings prädestiniert, um Konzerte, Workshops, Kino und andere Happenings zu realisieren. Als erstaunlich ist sicherlich hervorzuheben, dass während der bisherigen Nutzung viele Ideen umgesetzt wurden, neue entstanden sind, der Raum für Weiteres aber noch immer unbegrenzt erscheint. Teils durch unterschiedlichste Akteure bereits realisiert oder noch im Entstehungsprozess begriffen, existieren bereits eine Vielzahl von Projekten, die mitunter auch darauf warten, von neu hinzukommenden Mitwirkenden belebt, gestaltet und weiter ausgebaut zu werden. Eine Aufzählung der bestehenden, bisher umgesetzten Einzelprojekte soll folgend übersichtlich dargestellt werden. Selbsthilfe-Fahrradwerkstatt, Bandproberaum, akustisches Aufnahmestudio, Selbsthilfe-Kfz-Werkstatt, Außenbühne für Konzertveranstaltungen, Gemeinschaftsgarten für Urban Gardening, chilenische Lehmhütte mit Pizzaofen und Feuerstelle, Insektenhotel, Kanuverleih, unkommerziell, Fußballplatz, Foyer mit Empfangsbar und Spielsalon mit Kicker, Billard etc., Schallplattenanhörzimmer, Veranstaltungssaal mit einmaligem Blick über die Förde, Bastelraum, Ateliers, offene Recycling-Schmuckwerkstatt, Couchsurfingzimmer, Elektronik-Selbsthilfewerkstatt, Kuriositätenmuseum, Materiallage für Recyclingbaustoffe, gemeinschaftliches Werkzeugdepot, Kreativwerkstatt, Werkstattatelier, Gemeinschaftsküche, Indoor-Skater-Rampe, Halfpipe, offene Siebdruckwerkstatt, offene Metallwerkstatt mit Esse, offene Holzwerkstatt, offene Bildhauerei, Werkhalle zum Bauen und Werken an großen Strukturen, Dachterrasse mit Fördeblick, alternative mobile Wohnkultur, Tagungsraum, offener Internetzugang, ein Gib- und Nimm-Umsonstladen und ein Café auf Spendenbasis, was allerdings ins Kühlhaus umziehen wird.
Einzuräumen ist wohl, dass es mitunter zum kontinuierlichen Funktionieren einiger Vorhaben an Verantwortungswilligen fehlt, die allerdings auch durch die Diffamierung und die damit einhergehende Kriminalisierung des Gesamtprojekts seitens der Stadt abgeschreckt sind. Das Engagement der Mitwirkenden ist besonders zu respektieren, da diese nur handeln konnten, indem sie die direkte Infragestellung der Früchte ihrer Bemühungen durch eine mögliche Räumung ausblendeten, um die Energie frei nach dem Motto, wenn ich wüsste, dass morgen der jüngste Tag wäre, würde ich heute noch ein Apfelbäumchen pflanzen, für eine gute Idee einsetzen zu können. Eine Legalisierung würde die Luftschlossfabrik für breitere Schichten öffnen.
Die selbstgefundene Alternative zu stadtpolitisch verschuldetem Leerstand und Verramschung des Geländes ist bestehendes Projekt. Die Stadt fordert nun ohne eigenen Alternativplan wiederum eine Alternative zu dieser Alternative und damit den erneuten Leerstand und die Vernichtung der erarbeiteten Projektstrukturen. Da von Seiten des Projekts dennoch die Bereitschaft zur Kooperation mit der Stadt Flensburg besteht, soll auch auf diesem Wege auf die Forderung, wie diese Alternative aus unserer Sicht aussehen könnte, eingegangen werden. Um die erhaltenswerten Inhalte weiterhin realisieren zu können, braucht es eine umfangreiche Deckung mit den Vorzügen des Geländes an der Hahneskallspitze, die da wären: Innenstadtnähe wegen der Erreichbarkeit, Abstand zu bestehenden Wohnstrukturen wegen der möglichen Lärmbelästigung, Werkstätten vergleichbaren Potenzials, also Witterungsschutz und Größe, beheizbare Räume, gerade auch hinsichtlich Energieeffizienz und Kosten, Strom- und Wasseranschluss, Gemeinschaftsgarten, Atelierräume, kostenfrei mit viel Tageslicht, Parkplätze, Proberäume, auch die kostenfrei, selbstorganisiert, Grillplätze und Raum für sportliche Aktivitäten sowie weiteres.
Kurz gesagt müssen die räumlichen und örtlichen Gegebenheiten einer möglichen Alternative zum Hahneskallgelände das Potenzial bereithalten, oben aufgeführte Projekte und Ideen sinnvoll umsetzen zu können.
Zum Ende der Sendung gibt es wie immer eine kleine Auswahl an Veranstaltungstipps aus und für Flensburg. Und zwar findet in der ganzen Bäckerei am 13.06. eine Infoveranstaltung zur Situation des kollektiven Zentrums der Kotze in Hamburg statt. Das Ganze startet um 19.30 Uhr. Am Samstag, den 27.06., ebenfalls in der ganzen Bäckerei, findet eine Musikveranstaltung statt unter dem Motto Death in June, von obskur bis tanzbar. Volksbad findet am Mittwoch, den 24.06. die Blue Surf Filmnacht statt. Es wird der Doku-Film Rio Breaks gezeigt, der den Alltag einer Gang von Teenagern aus der Favela porträtiert. Beginn ist um 21 Uhr und das Ganze kostet 6 Euro. Am Donnerstag, den 18.06. findet ebenfalls im Volksbad ein Frittenbude-Konzert statt. Am 20. Juni, das ist ein Samstag, spielen im Hafermarkt Six Times aus Leipzig und Punkrock aus Flensburg mit Mr. Burns. Das Ganze fängt um 21 Uhr an. damit sind wir am Ende unserer Sendung angekommen. Hier geht es jetzt weiter mit einer Stunde Programm von der Radiogruppe aus Neumünster.